Wir beginnen heute Abend mit dem 13. Kapitel des Hebräerbriefes, die ersten 9 Verse. Und da geht es um die Erkenntnis der Unvergänglichkeit Christi, der unvergängliche Christus oder Messias, der Gesalbte. Er wirkt mitten in der Gemeinde. Bleibet fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gedenket der Gebundenen als die Mitgebundenen und derer, die Trübsal leiden, als die ihr auch noch im Leibe lebet. Die Ehe soll ehrlich gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Die Hure aber und die Ehebrecher wird Gott richten. Der Wandel sei ohne Geiz und lasset euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Also, dass wir dürfen sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was sollte mir ein Mensch tun? Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasset euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisen, davon keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Es geht also weiter um die Erkenntnis zur Festigkeit in der Nachfolge Jesu, hier in diesem Brief an die neu aufgeblühte, aufgewachsene hebräische Gemeinde, Gemeinde Jesu, dass sie Festigkeit suchen im Glauben und die Festigkeit prüfen können an dem, was Jesus in ihrer Mitte bewirkt. Das haben wir gerade hier im 13. Kapitel gelesen. Denn all das, was wir gelesen haben, ist nur möglich durch die Wirkungskraft des Herrn. Wenn er nicht wirkt, klappt das alles nicht. Findet das nicht statt, dann gibt es ein Durcheinander, dann gibt es wieder einen Rückschritt, dann gibt es wieder eine Verweltlichung, dann gibt es wieder ein fleischliches Wesen, dann gibt es wieder Ich-Bezogenheiten und nicht mehr Jesus-Bezogenheiten, dann gibt es all das, was uns nicht vorwärts bringt, erneut. Aber wo Jesus Christus in der gefestigten Gemeinde wirkt, kommen diese Dinge zum Tragen. Und somit ist das ein Prüfstein für Lebendigkeit einer gläubigen Gemeinde. Wenn Jesus Christus als das Haupt der Gemeinde in der Mitte bleiben kann, wird das Überwinderleben sichtbar. Man hört nicht nur hier und da etwas davon, sondern man sieht es. Man sieht es, der Herr ist hier. Das Überwinderleben erzeigt sich auf allen Ebenen des Daseins. Es wird sichtbar. Und das Zeugnis von der Gnade Gottes, nämlich das Zeugnis, das alle Sünder zur Buße einlädt, wird dadurch gehört. Erst durch das Sichtbarwerden des Überwinderlebens wird auch die Botschaft der Einladung gehört. Wenn das Leben der Kinder Gottes gleich bleibt wie zuvor, nimmt keiner die Einladung durch diese Menschen, die Einladung zur Umkehr wahr und an. Weil er sagt, na so wie der will ich aber nicht werden. Dann kann ich ja selber bleiben, wie ich bin, wenn ich so werden muss wie der Christ. Das heißt also, das Zeugnis wird da hörbar und angenommen, wo auch das Überwinderleben sichtbar wird. Der Geist der Evangelisation und der Mission bleibt dann in solcher Gemeinde, wo Jesus in der Mitte wirksam ist, lebendig und beweglich. Der Rückfall, so wie bei den Hebräern, in Gesetzlichkeiten oder die Duldung von Sünde lässt eine Gemeinde freudlos und zeugnislos werden. Manchmal hat man ja mehr Hängegesichter in der Gemeinde als Gesichter, die Zuversicht und Freude ausstrahlen. Ne? Sehen so verbissen aus, manche Christen. Ja? Da möchte man gar nicht nochmal wieder hingehen. Und man sagt, was, wie sind das nur für Leute? Ja, irgendwie sitzen sie da rum. Sie haben keine Ausstrahlung der Zuversicht, der Freude, der Hoffnung. Man sieht in ihnen eigentlich mehr Angst, mehr Verzagtheit, mehr Furcht als Befreiung. Deswegen wurde auch die hebräische Gemeinde, und das können wir auch in Israel sehen, wo ein Anfang gemacht worden ist im Glauben, aber nicht ein Fortgang gesucht worden ist, findet wieder eine Starre statt im Leben der Gläubigen. Jeder Fuß breit wird abgezirkelt, ja, nicht ein Schritt übertreten. Bin ich hier noch richtig, bin ich da noch richtig? Also ein ganz enges, steifes Wesen und festgefahrenes Wesen sieht man dort. Ich hätte einen Zeitungsartikel aus der Jüdischen Allgemeinen, der gerade einen gegenwärtigen Streit mit den ultraorthodoxen Juden und den Orthodoxen, das heißt also beide sind gläubig, kommen von den Aschkenasisch aus Europa, ein Streit dort entfacht ist, weil Kinder in dieselbe Schule gehen, aber die Ultraorthodoxen bei den Kindern gesehen haben, die sind nicht so fromm wie wir. Jetzt haben sie sich beschwert in der Öffentlichkeit, haben gesagt, wir wollen nicht mehr unsere Kinder in dieselbe Schule schicken. Nur noch mit denen, die genauso fromm sind, in der gleichen Weise wie wir. Aber der religiöse obere Rat in Jerusalem hat gesagt, nein, ihr müsst eure Kinder doch alle in die Schule schicken. Und dann haben die Eltern gesagt, machen wir aber nicht mehr. Und dann mussten 35 Eltern für 14 Tage in Haft genommen werden. Damit sie merken, es geht hier nicht um ihre eingeengte Gesetzlichkeit, sondern sie sollten ja vielmehr dann ein Zeugnis sein, indem sie dahin gehen, wo sie glauben, dass die anderen nicht fromm genug sind. Dass die vielleicht nur einmal am Tag beten, während die anderen dreimal am Tag beten. Dass die einen Fahrrad fahren und sie haben sich beschwert, unsere Töchter dürfen nicht Fahrrad fahren wegen der Jungfräulichkeit. Ja, so weit kann das dann gehen. Ne? Also da fällt man zurück und das ist nicht mehr die Freude im Herrn, die Freude am lebendigen Gott. An die Korinther schrieb der Apostel Paulus deshalb, prüft, ob ihr wirklich im Glauben steht. Prüft es. Prüft, ob Jesus Christus wirklich der Handelnde in eurem Herzen, in eurer Mitte, in der Gemeinde ist. Prüft, ob ihr untüchtig geworden seid. Prüft das selbst an euch. Ist Jesus noch der Handelnde oder bin ich der Handelnde? Habe ich mir vorgenommen, einen bestimmten frommen Weg zu gehen oder hat Jesus mich auf einen Weg geschickt, den ich gehen soll? Wir fragen das ja oftmals auch in der Seelsorge ab, wenn dieser und jener zu uns kommt und sagt, das und das will ich jetzt tun, sage ich ja. Wenn Jesus dich geführt hat, tu es unbedingt. Da redet dir keiner rein. Aber wenn du es nur selber wolltest, dann Achtung, dann Achtung. Prüfe, ob dich der Herr auf diesen Weg gesandt hat. Hat er dich gesandt, dann mach es, sei froh darin. Prüfe, ob ihr noch im Glauben steht oder untüchtig geworden seid. Dazu auch in 1. Korinther 5, wo der Apostel gleichfalls die Gemeinde auffordert, unter sich nachzuschauen, ob es wirklich gut zugeht, wie Jesus das will. Ab Vers 1, es geht doch eine Gemeinderede, dass Hurerei unter euch ist, also er spricht ja hier zu der Gemeinde, ja, zu den Wiedergeborenen, zu den Gläubigen. Und eine solche Hurerei davon selbst die Heiden nicht zu sagen wissen, dass einer seines Vaters Weib hat. Also das heißt, die Stiefmutter, ja, hat er zum Weib genommen. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht viel mehr Leid getragen, auf das, der das Werk getan hat, von euch getan würde. Also ihr prüft nicht mehr, ob Jesus der Handelnde in eurer Gemeinde ist, sondern ihr handelt und denkt, Gott müsse damit zufrieden sein. Vers 6 in demselben Kapitel, euer Ruhm ist nicht fein. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, auf dass ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn wir haben auch ein Passahlamm, das ist Christus, für uns geopfert. Sünde lähmt also das Zeugnis von der Gnade Gottes und die Christuspräsenz. Bleibt die Gemeinde aber in der Gemeinschaft mit dem Herrn, dann bleibt auch der Drang vorhanden, anderen Menschen das Evangelium mitzuteilen, sie mit Jesus Christus in Verbindung bringen zu wollen. Es pulsiert der heilige Wunsch unter diesen Gläubigen im Herzen, tiefer in der Heiligung stehen zu wollen. Diese werden also täglich darum beten, Herr, heilige mich tiefer in der Wahrheit. Sie sind nicht mehr gleichgültig dem gegenüber der Heiligung, sondern sie haben den tiefen Wunsch, Jesus mehr kennenzulernen. Wenn Jesus noch wirkt und arbeiten darf im Leben des Einzelnen und in der Gemeinde, wo das nicht mehr ist oder rückläufig geworden ist, ist der Wunsch nach Heiligung auch nicht mehr vorhanden. Und man betet auch nicht mehr darum. Man ist mit sich zufrieden, so wie man gerade ist. Man will gar nicht mehr haben, sondern man fürchtet sogar das Mehr, weil es nämlich Einschnitte in das persönliche Leben gibt. Aber wo Jesus der Handelnde ist, und das soll das 13. Kapitel hier im Hebräerbrief sagen, da sind ganz bestimmte Merkmale vorhanden, die dort pulsieren und nach vorne hin bewegen. Eine große Herzensoffenheit all den Führungen gegenüber, die der Herr eingeleitet hat. Jeder ist darauf bedacht, ein sichtbares Zeugnis von der wahrhaftigen Überwinderkraft und von der Überwindung der Sünde und des Todes sein zu wollen. Jeder ist also darauf bedacht, solch ein Zeugnis geben zu können. Persönlich gesagt heißt es, ich will ein Zeuge sein von der Kraft Jesu, die mir hilft, das Böse zu überwinden. Und das ist mein tägliches Gebet. Ich will ein Zeuge sein von diesem Überwinderleben. Andere sollen sehen, dass ich überwinden kann, durch Jesus. Ich habe mich sehr gefreut, habe das öfter schon erzählt, über das Zeugnis meiner Mutter, die, nachdem wir gläubig waren, irgendwann mal bei uns übernachtete. Und ja, ihre Kinder, Mütter kennen ja ihre Kinder sehr gut von klein an, die kennen alle Schwächen, was die haben, ja. Und merken auch die Blockaden bei den Kindern, die sie versucht haben rauszukriegen, haben sie nicht rausgekriegt. Da können die so alt werden, wie sie wollen, das bleibt dann immer drin. Sturköpfe bleiben immer Sturköpfe, ja, Geizkragen bleiben immer Geizkragen. Das merken die dann schon, die Mütter ganz besonders. Und als wir sehr lange in die Nacht hinein gesprochen haben und dann auch relativ früh aufgestanden sind, schaute sie mich immer wieder unverwandt an. Bis ich dann sagte, ja, ist er was? Ja, du bist ja gar nicht mehr mufflig. Das warst du doch immer. Wie kommt denn das? Das ist wohl das Neue durch den Herrn. Und da war ich ihr sehr dankbar, dass sie das gesagt hat. Ich habe da mir gar keine Gedanken gemacht. Aber sie kannte mich. Und sie wusste, was in meinem Leben festgefahren war. Man durfte mich morgens nie ansprechen, egal ob einer Geburtstag hatte oder nicht. Muss aus dem Wege gehen. Ja. Aber plötzlich hatte ich offenbar eine Art, die anders war. Und das Zeugnis wurde gesehen. Und darüber war sie froh, die Mutter und ich natürlich auch. Das ist unser Wunsch, darum beten wir, dass andere diese Überwinderkraft, die Jesus Christus uns in der Wiedergeburt gegeben hat, erkennen können, dass Sünde und Tod wahrlich besiegt ist. Die Gnade Christi hat uns nämlich frei gemacht von dieser Knechtschaft, des alten Menschen, der Knechtschaft des Satans, der Sünde. Johannes, der Apostel, zeigt diesen Wunsch auch auf, den alle Kinder Gottes in Wahrheit in sich tragen. Den Wunsch, dass andere dies neue Leben sehen und in dieselbe Gemeinschaft gezogen werden. Gezogen werden, ja? 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und das wünschen wir für euch auch, dass ihr diese Gemeinschaft auch habt. Ihr seht, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Vater und mit dem Sohn. Das könnt ihr in unserem Leben sehen. Und wir wünschen das für euch auch. Das pulsiert in einer lebendigen Gemeinde, in dem lebendigen Gläubigen. Nicht mehr die Festgefahrenheit in der Gesetzlichkeit tritt dann hervor, sondern die Liebe zum Nächsten tritt heraus. Denn Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten gehören zusammen. Das lesen wir ja auch im Johannesbrief. Wie kann ich sagen, wenn ich den Bruder nicht liebe, dass ich Gott liebe? Das geht doch gar nicht. Irgendetwas liegt schief. Wer Gott liebt, liebt auch den Nächsten. Und das äußert sich, das ist nicht nur ein Wort. Nicht? Manche sagen ja auch zueinander, vielleicht auch Eheleute, ich liebe dich und nächsten Moment hat der Nächste ein blaues Auge. Also die Worte machen es ja nicht. Das Wesen der Liebe muss viel lauter sprechen als das Wort der Liebe. So wie man miteinander umgeht, das bezeugt Liebe. Also Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten gehören da einfach zusammen. Deswegen sagt der Herr Jesus ja auch, dies vornehmste Gebot ist doch das, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da könnte man sich ja dann auch mal abfragen, inwieweit man sich selbst liebt, was man so alles gerne hat, wo man sich Freiräume erkämpft, das will ich und jenes will ich und hier muss es so sein. Gestattest du dem anderen das dann auch? Das ist immer die Frage. Denn die Eigenliebe, die zieht ja vieles auf sich und räumt sich Freiräume ein für sich selbst, was sie gerne tun möchte. Aber wenn der andere dasselbe tut, ist es oft nicht angenehm. Aber du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Was du dir gestattest, gestatte auch dem anderen. Was du dir wünschest mit Jesus, das wünsche auch dem anderen. Was du bei dir offenbar werden lassen willst durch die Kraft des Herrn, das wünsche auch dem anderen, dass es da offenbar wird. Bete für ihn. Das ist pulsierende Kraft Gottes in unserer Mitte. Denn wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Der bleibt im neuen Leben. 1. Johannes 2, Vers 10. Durch den Schreiber des Hebräerbriefes wird uns also deutlich gemacht, dass die begnadete Gemeinde, begnadet durch das Opfer Jesu am Kreuz und die Gabe des Heiligen Geistes, das ist, was sie in der Welt sein soll. Es wird hier gesagt, durch das die Zuwendung des Heilandes seid ihr etwas geworden, was Gott wünscht, dass ihr in der Welt sein könnt und sein sollt. Wenn der Unveränderliche, Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe, der unveränderliche Herr in eurer Mitte leben und handeln soll, dann seid ihr genau das, was Gott will, dass ihr sein sollt. Und hier treffen die Worte des Herrn Jesu zu. Wir haben das ja schon in der Aussprache heute oder in den gestrigen Tagen angesprochen, Johannes 15, die Rebe kann keine Frucht bringen, von ihr selber, unmöglich, nur im Verbund mit dem, der sie angenommen hat und der sie beschenkt. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt der Herr. Darum bleibt in mir und ich in euch. Das ist Gemeindeleben auch. Bleibt in Jesus und Jesus in euch, in der Gemeinde. Sonst passiert alles schief und krumm. und nichts Gutes. Es kommt nur Menschliches hervor und Menschliches verursacht immer Unruhe. Unruhiges Wesen, Unfriede. Das ist alles menschlich. Es hat nichts mehr mit dem Herrn Jesus zu tun. Absolut nicht. Aber da, wo Gemeinde in Jesus bleibt und Jesus in der Gemeinde, da geschieht genau das, was Gott will, dass die Gemeinde in der Welt ist. Der Schlüsselvers zu diesem unverminderten Glaubens- und Siegesleben, trotz der Anfechtung, und das dürfen wir ja nicht unterschlagen, Anfechtung gibt es, aber trotz der Anfechtung. Dieser Schlüsselvers heißt eben in Vers 8, dass Jesus unveränderlich ist. Sonst ginge das ja gar nicht. Es muss etwas Beständiges, Unveränderliches oder ein Beständiger, Unveränderliche in der Gemeinde pulsieren, damit alles einen guten Gang geht. Wenn man jeden Tag eine andere Meinung haben sollte, oder ein anderes, wie sagt die Jung, Feeling, heute fühle ich mich nicht gut, morgen fühle ich mich besser, da kommt man nie zu einer konstruktiven geistlichen Arbeit. Wenn sich alles wandelt, jeden Tag ist was anderes dran. Nein, es muss eine feste Größe geben und die ist Jesus Christus. Gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Das ist der Schlüsselvers für jede örtliche und auch überörtliche Gemeinde, wenn sie lebendig handeln und leben will in dieser Zeit. Der Messias verändert sich nicht. Er bleibt immer der Sieger. Er bleibt immer der Sieger von Golgatha und im praktisch bezogenen Leben. Er bleibt immer heilig. Er bleibt immer gerecht. Und bei all dem bleibt er immer barmherzig. Er bleibt immer geduldig, er bleibt auch treu und gütig und voller Liebe. Denn im Psalmwort heißt es ja schon, was ziert sein Haus, was ziert seinen Tempel, es heißt ja, ihr seid der Tempel Gottes, Heiligkeit ist die Zierde seines Hauses. Also wo er regiert, Psalm 93, 5. Ist Heiligkeit die Zierde, das Aushängeschild, das erkannte Wesen unter den Gläubigen. Heiligkeit. Nicht eine aufgesetzte und aufgezwungene Heiligkeit, sondern eine lebendige, organische, sich im Guten bewegende Heiligkeit, die froh macht, die freudig stimmt auch andere, die das mitbekommen. Wo er stets eingeladen und zugelassen wird, entstehen Ewigkeitswerte, weil Jesus Christus von Ewigkeit her handelt und zu Ewigkeit hin ist. Durch ihn, den Messias, in der Mitte der Gemeinde, der hebräischen Gemeinde, soll das wahre Israel präsentiert werden. Viele Juden, auch in Amerika, die Jesus Christus als ihr Messias kennengelernt haben, bezeichnen sich jetzt so. Wir sind jetzt wahre Juden, sagen sie. Sie sagen, wir sind also nicht stehen geblieben, wir sind Juden, aber wahre Juden, weil wir den verheißenen Messias annehmen durften und angenommen haben. Und ein wahrer Jude, der sich weiterführen ließ in das Ewige, wird aus der Ewigkeit her beschenkt und repräsentiert somit das wahre Israel, was auch am Ende der Zeiten aufbrechen wird in einem großen Umfang, jetzt erst im Kleinen, aber dann wird das wahre Israel im tausendjährigen Friedensreich von diesem Messias gesegnet und auch gebraucht zum Segen für die Nationen. Denn Israel wird zum wahren Israel, wenn sie den Erlöser kennenlernen. Sie repräsentieren also den Messias. Sacharja 13, Vers 1, das ist die Zeit und der Zustand, der vorherrscht und der jetzt schon vorherrscht in der Gemeinde, vorherrscht in den gläubig gewordenen Hebräern. Da ist dieser Zustand von Sacharja 13 vorhanden. Zu der Zeit wird das Haus David und die Bürger zu Jerusalem einen freien, offenen Brunnen, Born, haben, gegen die Sünde und gegen die Unreinigkeit. Das hat also durch Jesus Christus jeder gläubig gewordene Jude jetzt empfangen. Aber nicht nur er, sondern auch aus den Heiden die Gläubigen, die gesamte Gemeinde. Und in Kapitel 14 von Propheten Sacharja heißt es dann in Vers 4, Jesus wird wiederkommen, seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt, gegen Morgen. Der Ölberg wird sich mitten in zwei Spalten vom Aufgang bis zum Niedergang sehr weit voneinander, dass sich die eine Hälfte des Berges gegen Mitternacht, die andere gegen Mittag geben wird. Und in Vers 9, dann wird der Herr König sein über alle Lande. Das ist der Zustand, der jetzt schon in der Gemeinde präsent ist. Das wahre Israel unter den gläubig gewordenen Hebräern. Ein wahrer Jude geworden, so sagen sie dann, und damit haben sie dann recht. Zu der Zeit wird der Herr nur einer sein und sein Name nur einer. Die versiegelten 144.000, von denen wir in der Offenbarung lesen, aus allen Stämmen Israels, das möchte ich immer wieder betonen, ja. Es gibt ja viele Lehren, die das wegschieben und auf sich münzen. Nein, nein, es geht um die Hebräer. Es geht um die Substanz der Gemeinde Jesu. Es geht um die Gläubigen, die weitergeführt wurden vom ersten Bund zum vollendeten Bund, also dem neuen Bund hin. Diese 144.000 aus den 12 Stämmen Israels, dieser Überrest wird zurückkehren nach Israel und dort in der Gemeinschaft mit dem Leben, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Und von dem beschenkt werden und das Aushängeschild der wahren Gemeinde des wahren Israels werden. Ich lese mal in der Offenbarung uns diesen Abschnitt, damit wir das also auch nachvollziehen können. Offenbarung 7, Vers 3 bis 8. Ein Engel sprach, beschädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis dass wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden. 144.000, die versiegelt waren von allen Geschlechtern der Kinder Israel. Von dem Geschlecht Juda, ich lese nur die Geschlechter vor, von dem Geschlecht Ruben, von Gad, von Asser, von Naphtali, von Manasse, von Simeon, von Levi, von Issachar, von Sebulon, von Josef, von Benjamin, jeweils 12.000. 12.000 von den Stämmen Israels, also von den Hebräern. Das, was die Hebräer jetzt im Hebräerbrief, die da angesprochen sind, schon zuvor erlebt haben, das werden dann die Versiegelten erleben beim Kommen, beim Wiederkommen des Messias. Und in Kapitel 12, 15, auch Offenbarung, da heißt es, genau diesen Samen verfolgt die Schlange, der Widersacher. Die Schlange schoss nach dem Weibe aus ihrem Munde ein Wasser wie einen Strom, dass er sie ersäufte. Das Bild Weib ist hier Israel. Israel gemeint, aus dem der Messias hervorkommt. Aber die Erde half dem Weibe und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Munde schoss. Und der Drache war zornig über das Weib, also über das Israel, das da versiegelt ist und das Jesus dient, dem Messias, und ging hin zu streiten mit den übrigen von ihrem Samen, die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu Christi. die hebräische Gemeinde, und wir schließen uns immer wieder ein, auch wenn ich dieses Wort nenne, weil wir den Hebräerbrief lesen, ja, wir schließen uns mit hinein, weil wir zu dieser hebräischen Gemeinde hinzugefügt worden sind. Das werden wir auch in diesen Tagen uns nochmal vorhalten, dass es keine Heidengemeinde gibt, zu der Juden hinzugekommen sind. Genau umgekehrt. Es gibt nur eine hebräische Gemeinde, zu der Heiden hinzugekommen sind. Sie sind mit in diese Verheißung genommen worden, die den Hebräern gegeben wurde und die sie nun erlangt hatten, nämlich die Erlösung durch des Lammes Blut. Die hebräische Gemeinde soll ein Zeugnis des überwindenden Sieges Jesu sein. Selbst wenn alle Welt durch den verführerischen Antichristen, was ja ein Bild in der Offenbarung ist von dem scheinbar siegbaren oder friedensbringenden Reiter auf dem weißen Pferd ist, selbst wenn die ganze Welt durch diesen Verführer zu einem Scheinfrieden geführt wird oder werden soll, soll die Gemeinde zeigen, dass der wahre Sieg aber in Jesus ist. Wir könnten sagen, können wir denn überhaupt gegen den Scheinfrieden noch halten? Jawohl, der Sieg Jesu ist größer als der Scheinfriede. Und das soll sichtbar werden durch die Gläubigen, dass der wahre Friede eine Kraft in sich besitzt, die durchzieht bis in die Ewigkeit und größer ist als jeder Scheinfriede. Das heißt also, der Friede auch unter den Weltmenschen soll durch den Frieden und den Sieg im Leben der Gemeinde entlarvt werden. Manchmal ist es leider umgekehrt, dass die Welt sagt, wir haben mehr Frieden als die sich streitenden Christen. So soll es ja nicht sein. Genau der falsche Friede soll entlarvt werden, der Scheinfriede, durch diesen überragenden Frieden aus dem Sieg Jesu Christi heraus. Wahre Gemeinde Jesu, bewegt also durch den Heiligen Geist des himmlischen Vaters, bleibt von den Zugriffen und Übergriffen des Satans und seinem Geist bewahrt. Das soll die Gemeinde neu in Anspruch nehmen. Und jetzt zu den 7 Punkten und Erweisungen der Vollmacht Jesu, die wir hier gelesen haben, wenn Christus in der Gemeinde arbeitet und arbeiten darf. Ich lese uns diese 7 Erweise. Bleibt in der Liebe, in der brüderlichen Liebe. Ein erster Erweis, wenn Jesus wirklich die Gemeinde wieder belebt. Die brüderliche Liebe ist ja ein Gebot. Und wir haben uns das auch in den Tagen schon gesagt, Johannes 13, 34 bis 35. Dabei wird jeder oder daran jeder erkennen, dass ihr Jünger Jesu seid, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Da ist natürlich nicht nur einer aufgefordert, sondern alle. Und jeder, der aufgefordert ist, immer zuerst. Nie der andere zuerst. Immer ich zuerst. Ja, wir neigen ja dazu, dass wir warten, liebt der andere mich? Gut, dann will ich ihn auch lieben. Nein, ich bin gefordert, zuerst zu lieben. Um zu beweisen, dass Jesus mein Herr ist. Und der andere wird das auch für sich in Anspruch nehmen. Keiner wartet auf den anderen. Jeder gibt das, was er vom Herrn hat und stößt dann auf die ergänzende Gegenliebe. Bleibt in der brüderlichen Liebe. Das wirkt Jesus in eurer Mitte, wenn er wirken darf. Denn wer den Herrn kennengelernt und in seinem Herzen aufgenommen hat, soll im Vertrauen auf die Vollmacht seines Herrn bei denen bleiben, die auch an ihn glauben, trotz aller noch vorhandenen äußeren Unterschiede. Das ist kostbar, das kennt die Welt nicht. Die Welt kennt das nicht. Sie orientiert sich an den äußeren Handhabungen des Menschen, Interessensgebieten. Da gibt es den Fußballverein, Fußballfans, die anderen sind im Anglerverein, Fischfans, ja, und die dritten sind im Musikverein, Musikfans. Nur so treffen die zusammen. Gemeinde Jesu trifft sich aber durch den Glauben an den Herrn zusammen, obwohl der eine mehr für Fische ist, der andere mehr für Musik oder der dritte eben für Fußball oder nennen wir sonst was. Die äußeren Unterschiede sind da und doch ist die Liebe da in dem einen Herrn, durch den einen Geist. Wir müssen nicht uniform sein und schon gar nicht auf einmal, sondern wir wachsen alle in eine Richtung, nämlich zum Herrn. Aber die Liebe ist bereits trotz aller Unterschiede schon vorhanden. Und das ist ein Beweis dafür, dass Jesus in unserer Mitte handelt, wenn das hervorkommt. Gläubige an Jesus gehören immer zusammen. Immer zusammen. Sie sollen sich gegenseitig segnen und ermuntern und helfen dienen und dabei nie auf den anderen warten, dass er es zuerst tut. Ich wiederhole mich. Sondern ich bin derjenige, der es zuerst tun darf und soll. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Das heißt doch, nur der Herr kann in eurer Mitte das Wunder vollbringen, dass Uneinigkeit und Lieblosigkeit außen vor bleibt, wenn ihr ihn zulasst. Sonst bleibt es nicht außen vor, dann ist das immer präsent. Das Gebot Jesu zur Liebe ist zugleich ein Hinweis, dass die Erfüllung derselben nur durch ihn überhaupt möglich ist. Wo Bruderliebe zu sehen ist, wird Gottes Kraft erkannt. Wo Bruderliebe zu sehen ist, wird Gottes Kraft erkannt. Ein zweites, ein Erweis in einer lebendigen Gemeinde, zu diesem Leben ja die hebräische Gemeinde zurückkehren sollte, ist: seid gastfrei. Was heißt denn das? Sollen wir eine Pension aufmachen und alle möglichst einladen? Nein, das ist ein Wesenszug. Das hat nichts mit Organisation zu tun oder mit Zahlen, dass ich sagen kann, ich habe 10 oder 20 unterdessen aufgenommen. Nein, es geht nicht um Zahlen. Es geht auch nicht um Bereitstellung von irgendetwas, sondern es geht um die Gesinnung dabei, seid gastfrei. Gastfreiheit zeugt nämlich von Selbstlosigkeit und von Sicherheit. Gastfrei besonders den Glaubensgeschwistern gegenüber zu sein, bezeugt, dass wir geborgen sind in Gott, wir haben nichts zu befürchten und nichts zu verlieren. Deswegen sind wir offen. Deswegen können wir offen sein. Wir sind so geborgen in unserem Herrn, dass wir nichts zu befürchten und nichts zu verlieren haben. Durch das Hingeben materieller Güter für den Nächsten bezeugen wir, die Fülle in Gott durch Jesus Christus zu haben. Wir haben und darum können wir auch geben. Nicht? Das heißt natürlich, wir geben, weil wir haben, ja, aber wir haben etwas bekommen und dann können wir geben. Wir haben die Fülle in Christus und deswegen können wir geben, der uns nämlich mit allem Notwendigen, und hierbei müssen wir natürlich auch das Wort notwendig ein bisschen unterstreichen, versorgt. Er gibt immer das, was nötig ist, nicht was wir unbedingt alles meinen zu brauchen. Aber was nötig ist, gibt er. Allerdings, wir machen ja persönlich die Erfahrung alle, dass er dennoch mehr gibt, als wir brauchen, dass wir haben zu geben. Gastfreiheit zeigt also auch die Förderung des Evangeliums. Gastfreiheit den Glaubensgeschwistern gegenüber bedeutet, ich will, dass dieser Bruder und jene Schwester mit den anvertrauten Gaben dienen kann und somit frei sein darf von den äußeren Notwendigkeiten, die ich jetzt ihm einräume. Ich will dem Missionar zum Beispiel, dem Prediger, diesen Freiraum zu seiner Aufgabe bieten, dass er nicht mit dem Alltagsleben beschwert wird. Es ist eine Gesinnungsfrage, nicht? Es ist nicht nur, dass man sagt, ich nehme einen auf, sondern warum nehme ich ihn auf? Weil ich will, dass Jesus durch ihn wirksam werden kann. Darum herberget gern, steht in Römer 12, Vers 13, nehmt euch der Notdurft der Heiligen an. Herbergt gern. An dieser Stelle ist der Segen Gottes dann spürbar, denn die Engel Gottes begleiten diese Boten, die Mitgeschwister und die Prediger, die Evangelisten, die Missionare. Die hebräische Gemeinde wird daran erinnert, dass das auch früher, schon im alten Bund, so gewesen ist zur Zeit Abrahams. Er herbergte gern, er begrüßte Gäste und wusste nicht, dass es Engel waren, die er aufnahm. Ja, er nahm den Herrn selber auf, das merkte er erst im Nachhinein. Und er bekam diese Botschaft mitgeteilt, dass er Nachwuchs empfangen sollte. Und er wurde in den Sachen Gottes unterrichtet, dadurch, dass er offen war zu herbergen, offen war, die Rede Gottes zu fördern, die Botschaft, die Gott in diese Welt senden wollte, weitersagen zu lassen. Also eine Gesinnungsfrage. 1. Mose 18 lese ich da mal, um uns das nochmal deutlich zu machen, was dort geschehen ist. Ab Vers 1. Der Herr erschien ihm im Hain Mamre, also der Herr war mit dabei, da er, nämlich Abraham, saß an der Tür seiner Hütte, da der Tag am heißesten war. Also wenn es dann am heißesten ist, dann ist doch die Prüfungszeit am größten, ob unsere Gesinnung noch stimmt oder ob sie dann verschwunden ist, weil es eben heiß war. Als der Tag am heißesten war und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und da er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seiner Hütte und bückte sich nieder auf die Erde und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen und eure Füße waschen und lehnet euch unter den Baum und ich will euch ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz labet. Danach sollt ihr fortgehen, denn darum seid ihr zu eurem Knecht gekommen. Sie sprachen, tue, wie du gesagt hast. Abraham eilte in die Hütte zu Sarah und sprach, eile und menge drei Maß Semmelmehl, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch und von dem Kalbe auf, das er zubereitet hatte, und setzte es ihm vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum. Und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Weib Sarah? Er antwortete, drinnen in der Hütte. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen über ein Jahr, siehe, so soll Sarah, dein Weib, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür der Hütte. Und sie waren ja beide, Abraham und Sarah, alt und wohl betagt, also dass es Sarah nicht mehr ging nach der Weiberweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun ich alt bin, soll ich noch Wollust pflegen? Und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht denn Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde? So ich doch alt bin, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen über ein Jahr, so soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Da standen die Männer auf von dannen und wandten sich gegen Sodom, und Abraham ging mit ihnen, dass er sie geleitete. Da sprach der Herr, wie kann ich Abraham verbergen, was ich tue? Zumal er ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Also Abraham hatte die Gesinnung zu herbergen, wusste aber gar nicht, wen er aufnahm. Aber seine Gesinnung war zu Gott hingerichtet, ich will alles tun, was Gott will in meinem Leben. Ich will offen sein für alle Führungen, die er mir gibt. Und darum kamen Engel in sein Haus. Wir lesen nämlich, dass nachher, als es weiterging nach Sodom, zu Lot die zwei Engel dort gingen. Die dritte Person war nicht mehr als Leib vorhanden, das war nämlich der Herr. Wer gerne herbergt, nimmt ohne Wissen auch Engel auf. Und der Herr war mit dabei. Und wenn der Herr dabei ist, dann werden gleich Verheißungen frei für die Zukunft. Das und das will ich dir dann tun. Kapitel 19, Vers 1. Die zwei Engel kamen nach Sodom, nachdem Abraham mit dem Herrn geredet hat und gefeilscht hat über die, die da vielleicht gerecht sind in Sodom, soll die ganze Stadt untergehen wegen dieser, oder weil nur so wenig Gerechte da sind. Und der Herr hat gesagt, dann soll sie nicht untergehen. Und danach waren es nur noch zwei. Also war im Hause von Abraham auch der Herr dabei. Herberget gern, denn ohne ihr Wissen haben viele schon Engel beherbergt, weil sie die Gesinnung hatten, Gottes Wege zuzulassen. Das dritte, der dritte Erweis, wenn Jesus der Handelnde in der Gemeinde ist oder im Leben des Einzelnen, wo das geistliche Leben pulsiert, ist, seid mitleidig. Mitleidig mit dem Nächsten. Ich lese uns das noch einmal. Gedenket der Gebundenen als die Mitgebundenen und derer, die Trübsal leiden, als die ihr auch noch im Leibe lebet. Seid mitleidig, tragt mit. Das ist das dritte Zeugnis der Gegenwart Jesu, wenn er handelt in unserem Leben, dass die Barmherzigkeit aufbricht, das Mitempfinden zum Nächsten, und zwar wiederum aus der Erfahrung, dass er, der Herr, Mitempfinden mit mir hatte und hat. Also hier wartet auch wieder keiner auf den anderen, sondern jeder selber hat das Mitempfinden für den Nächsten. So empfängt er ja oder hat bereits schon Mitempfinden von Jesus empfangen und empfängt es auch dann vom Nächsten. Dies ist Wesenszug Jesu. Das hat der Mensch nicht. Der Mensch denkt immer nur an sich. Selbst wenn er vielleicht ein paar mitleidige Worte über den Nächsten verliert, weiß er sogar ganz genau, das sind nur Worte. Das ist kein Wesen, das ist keine Tat. Tut mir ja leid, dass dir das passiert ist, aber ich mache nichts dagegen. Kann ich ja nicht, ich habe mit mir zu tun. Das ist der Mensch, der sich nur um sich dreht. Er hat ein Überlebensgefühl in sich, das muss er in Ordnung bringen. Und solange das nicht stimmt, interessiert ihn letztlich der Rest der Welt überhaupt gar nicht. Ob da so und so viele Millionen verhungern, interessiert überhaupt gar nicht. Ob so und so viele Millionen umkommen in kriegerischen Hand, interessiert gar nicht. Ich habe kein Mitleid im Sinne von Mitgefühl und Mittragen. Das kann ich auch gar nicht als natürlicher Mensch. Wenn ich mit Millionen Menschen mitfühlen sollte, dann gehe ich dabei kaputt. So viel Mitgefühl habe ich gar nicht. Kann ich nicht aufbringen. Aber wo Jesus Christus der Handelnde ist, macht sich das Zeugnis des Mitfühlens, das Zeugnis der Barmherzigkeit auf und breit. Denn er kann mit allen Milliarden mitfühlen, egal wie viele Menschen das sind. Nur er kann es. Und er in uns und in unserer Mitte tut das auch zu dem Nächsten hin. Gedenkt der Gebundenen als die Mitgebundenen und derer, die Trübsal leiden, als die ihr auch noch im Leib lebet. Wir sollen also nicht nur dann die Mitbrüder und Schwestern in ihrer Not segnen, wenn sie in unser Haus kommen, sondern auch, wenn wir von ihnen hören, dass sie in der Ferne Nöte haben, dass sie Not leiden und verfolgt werden. Die verfolgten Brüder und Schwestern. Da können wir uns ganz persönlich fragen, geht uns das noch was an? Wann habe ich letzte Mal an die verfolgten Brüder und Schwestern gedacht? Das sind so ganz praktische Abfragen. Und dann kann ich sagen, warum habe ich eigentlich nicht an die verfolgten Brüder und Schwestern gedacht? Dann komme ich sehr schnell darauf, weil ich an mich gedacht habe. Ich hatte gar keine Freiheit. Erstmal soll mal jemand an mich denken, aber Jesus denkt an mich. Und dieses Denken muss ich zulassen und dann denke ich auch an den Nächsten. Das ist die Kraft Gottes in der Gemeinde. Der Drang, über Grenzen und Länder hinweg Aushilfe und Abhilfe zu schaffen, sei es durch das Gebet, das plötzlich als Last auf meinem Herzen liegt, oder sei es durch die Gabe, die ich einsetzen kann. So wie wir noch im Leib leben, leben auch die anderen darin. Sie empfinden Schmerz, wie wir Schmerz empfinden, wenn sie verfolgt werden und geknechtet werden, empfinden sie Nöte und Mangel, so genauso wie wir es empfinden würden, wenn wir verfolgt werden. Darum soll in uns dieses Mitleid Jesu aufbrechen. Nicht das Menschliche, das taugt nicht, sondern das Mitleid Jesu, der seine Gemeinde versorgen will und der ihr helfen will. Fürsorge und Verbund mit der gesamten Gemeinde Jesu geschieht durch den Heiligen Geist in uns. Paulus schrieb auch an die Korinther, dass die materielle Fürsorge für die Christen, die die Korinther gar nicht gesehen haben und nicht kannten, notwendig ist. Und zwar nicht nur deswegen, weil sie jetzt im Moment Überfluss hatten, um den Überfluss der notleidenden Gemeinde in Jerusalem zu geben, sondern weil auch sie in Not geraten werden und dann von dem Überfluss der anderen gesegnet werden sollen. Die gesegnete Wechselwirkung. Keiner soll davon ausgehen, er hätte nie Not oder würde nie Not leiden. Und darum braucht er sich auch jetzt nicht mit der Not anderer zu beschäftigen, weil er die Not nicht verspürt. Aber er wird auch Not leiden und wird dankbar sein, dass der Rest der Gemeinde Jesu, den er nicht kennt, für ihn auch eintritt, durch denselben Heiligen Geist. In 2. Korinther 8 könnt ihr es lesen, 14 und 15, dass ein Ausgleich geschieht, ein Ausgleich untereinander. Dieses Mitgefühl der Kinder Gottes wird belohnt, so wie es ja auch in Matthäus 25 steht, was ihr getan habt, einen meiner Geringsten. Das habt ihr mir getan, nämlich durch meinen Geist habt ihr das getan. Ein Erweis der Gegenwart Gottes in der Gemeinde. Ein weiterer Punkt ist, die Ehe soll ehrlich gehalten werden. Besonders in unserer Zeit verstehen wir dies Zeichen der Vollmacht in der Gemeinde. Das ist ein Zeichen der Vollmacht. Ehe ehrlich halten und dabei bleiben, ist nicht eine menschliche Vollmacht. Denn wir sehen in der Welt, dass die menschliche Vollmacht nicht weit reicht, dass die meisten Ehen nach kurzer Zeit wieder geschieden werden. Menschliche Vollmacht ist nicht da, treu zu bleiben. Aber die geistliche Vollmacht bewirkt es, bewirkt, dass die Ehe ehrlich gehalten wird, in Treue und verbunden bleibt. Es zeigt, dass Jesus auch hier den Satan überwunden hat, ihm die Vollmacht zur Zerstörung genommen hat und die Verbundenheit durch den Heiligen Geist vorhanden ist und sein kann nach dem Willen Gottes. Dass die christliche Ehe trotz, und hier müssen wir das auch wieder betonen, wir schieben nichts unter den Tisch, trotz mancherlei und schwerer Anfechtung, auch eine christliche Ehe hat das, ja, trotz mancherlei Anfechtung hält und zur Ehre Gottes geführt wird. Das sind Vollmachten, die durch den Heiligen Geist in einer lebendigen Gemeinde sichtbar werden. Hurerei, Ehebruch und Scheidung würde das Glaubensleben der Christen zeugnislos machen. Denn das entspricht nicht dem Willen Gottes. Das beweist nicht, dass die Vollmacht zum Segen untereinander, zum Segen im Miteinander, zu dem Segen, den Gott freigesetzt hat, unter uns wirkt. Sondern da ist wieder Menschliches, das, was zum Irdischen gehört, und Jakobus schreibt zum Teuflischen. Darum darf solches und braucht solches durch die Kraft Jesu geschehen. Es muss durch die Kraft Jesu geschehen. Dieser Zusammenhalt. Die Welt verwundert sich über die Reinheit und Beständigkeit solcher Ehen. Wenn jemand fragt, wie lange bist du verheiratet, was, vielleicht 20 oder 30 Jahre, ja, wie geht denn das? Wie geht denn das heute? Und vielleicht sogar noch goldene Hochzeit, na, sowas gibt's doch gar nicht. Wie kann denn sowas sein? Ihr müsst doch alle nebeneinander leben. Das ist doch bloß eine Scheinehe. Nein, das ist keine Scheinehe. Bei Kindern Gottes ist es eine lebendige Ehe, eine pulsierende Ehe, weil Jesus die Mitte ist. Er ist der Puls in dieser Ehe. Gott will ja, dass der Mensch nur eine echte Verbindung hat. Der Mann mit einer Frau, die Frau mit einem Mann. Denn solche Verbindung vor Gott hält. Wie auch die einmalige Verbindung, die Gott in Jesus Christus zu den Menschen geschaffen hat. Es braucht keine zweite Verbindung. Diese eine Verbindung in Jesus hält. Der Herr ist sie mit uns eingegangen und ändert sie auch nicht. Er verlässt sie auch nicht, wenn wir sie nicht verlassen. Er braucht keine, dieser Mensch, der gläubige Mensch, diese Gemeinde und der Herr auch nicht, keine neue Verbindung, um das Heil der Seele aufzurichten. Partnerwechsel auch im Religionsbereich, das heißt, das Hin- und Herlaufen von einer Religion zum anderen ist nicht nötig und soll nicht sein. Das ist das Wesen des Satans. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 19 Folgendes, und dazu steht er, und das sucht er auch in seiner Gemeinde. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen, und sie werden die zwei ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern eins. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Jesus sprach, Mose hat euch erlaubt zu scheiden von euren Frauen wegen eures Herzens Härtigkeit. Von Anbeginn aber ist's nicht so gewesen. Ich sage aber euch, wer sich von seinem Weibe scheidet, es sei denn um Hurerei willen, und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und wer diese Abgeschiedene heiratet, der bricht auch die Ehe. In Jesus Christus ist der Anfang der göttlichen Anordnungen aufgerichtet worden. Darum steht hier, mitten in der Gemeinde Jesu, wo der Herr selbst pulsiert durch seinen Geist, erweist sich das, dass die Ehe ehrlich gehalten wird. Das leibliche und geistliche Ehebett ist heilig und wird durch die Erlösung in Jesus Christus gesegnet. Es ist also eine Berufung, es ist eine geistliche Aufgabe unter den Kindern Gottes, diese Form des Lebens zuzulassen durch die Kraft des Herrn, nicht durch eigene Kraft. Und ein weiterer Punkt ist der fünfte, Wandel ohne Geiz. Das soll auch durch die Gegenwart des Herrn sichtbar werden. Kinder Gottes, die der Geldgier Raum geben, lassen nicht die Ehre Jesu zu und bezeugen nicht, dass er, der Herr, durch die Erlösung am Kreuz auch unser äußeres Leben unter seine Führung genommen hat. Sie geben vor, dass sie für sich selbst sorgen müssten, dass der Herr nicht so groß ist, für das zeitliche Leben zu sorgen. Das ist natürlich kein Zeugnis der Präsenz Jesu. Die Präsenz Jesu treibt jegliche Furcht vor Mangel aus und auch den Geiz, das heißt Dinge an sich ziehen zu wollen. Die Präsenz Jesu verbreitet Vertrauen in jeden Tag neu. Sorget nicht für den nächsten Tag, denn jeder Tag hat seine eigene Plage. Gott führt für das Seine Sorgen. Sicherheit des Lebens soll allein in Christus sein. Dieses Zeugnis ist in der lebendigen Gemeinde absolut sichtbar. Das lesen wir schon gleich in der urhebräischen Gemeinde, Apostelgeschichte 4. Da steht, niemand hatte Mangel in der Urgemeinde, der hebräischen Gemeinde. Daran sollten also die Hebräer auch in dem Hebräerbrief neu erinnert werden. Niemand hatte Mangel, weil auch niemand von dem Seinen sprach, als dass es sein wäre, sondern sie hielten alles gemein. In der Urgemeinde war es natürlich so, dass sie tatsächlich alles in einen Topf taten, ähnlich wie in einer Familie, dass alle aus diesem Topf gespeist worden sind. Aber wo das jetzt äußerlich nicht nötig ist, soll die Gesinnung dennoch so sein, alles gehört mir nicht, es gehört alles dem Herrn. Es gehört alles in den geistlichen Topf. Ich kann nicht mit dem, was ich hier habe, machen, was ich will. Will ich auch gar nicht. Sondern ich frage den Herrn. Es gehört alles in den großen geistlichen Topf. Und aus dem würden alle gespeist. Darum sagt zum Beispiel eine Schwester oder ein Bruder, mir ist aufs Herz gelegt, ich soll 100 Euro dorthin geben. Das heißt, aus dem großen geistlichen Topf wird verteilt. Da, wo nämlich das, was mir anvertraut ist, auch drin ist. Ja, das heißt, eben die Allgemeinversorgung, die der Herr vornimmt. Apostelgeschichte 4,32. Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch keiner sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemein. Und in Vers 34, es war keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wie viel ihrer Waren, die da Äcker hatten oder Häuser, die haben es verkauft, brachten das Geld des verkauften Gutes. Das ist die Gesinnungsfrage, die auch in der Gemeinde Jesu zu erkennen sein soll. Frei vom Geiz. Alles, was ich habe, gehört in den großen Verwaltungstopf Gottes. Und er gibt mir Anweisung, wie ich was zu handhaben habe, damit es der Gesamtgemeinde wohlgeht. Wandel ohne Geiz. An Timotheus und über Timotheus auch an die Gemeinde schrieb ja Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 10, genau von dieser Gesinnung, die sich plötzlich dann in einem wiedergeborenen Kind Gottes einstellt. Es ist ein großer Gewinn, wer gottselig ist und sich genügen lässt. Denn, und das ist eine wichtige Erkenntnis, die nur Kinder Gottes in Wahrheit neu bekommen, nämlich die Erkenntnis, dass wir nichts in die Welt gebracht haben und nichts hinausbringen werden. Diese Erkenntnis etabliert sich bei den Ungläubigen sehr schwer oder überhaupt nicht. Sie glauben, dass sie etwas festhalten müssen und möglicherweise auch mitnehmen können. Man muss immer wieder sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Dann schmunzeln sie ein wenig, aber machen weiter wie zuvor, als ob es das doch hätte. Oder sie meinen, dass sie etwas geschaffen hätten, was in die Welt gebracht hätten. Ich habe was geschafft, habe ein Anrecht darauf und das behalte ich fest. Paulus schreibt hier, denkt daran, wir haben nichts in die Welt gebracht. Wir haben auch kein Können in die Welt gebracht. Alles, was hier geschieht, ist von Gott. Wir haben keine Gaben in die Welt gebracht. Wir haben uns selber auch nicht in die Welt gebracht, sondern Gott hat uns hier reingebracht. Deswegen gebührt ihm die Ehre und alles gehört ihm. Und wir werden auch nichts hinausbringen. Darum ist offenbar, wenn wir Nahrung haben, und Kleidung in Vers 8, dann sollen wir uns genügen lassen und lasst euch daran genügen. Denn die da reich werden wollen, Wandel mit Geiz, die fallen in Versuchung und Stricke und viel törichte und schädliche Lüste, die den Menschen versenken ins Verderben und Verdammnis. Denn Geiz ist eine Wurzel von allem Übel. Deswegen der Wandel sei ohne Geiz. Wo Jesus gegenwärtig ist, geschieht das. ein Erweis der Präsenz des Herrn. Er hat nämlich gesagt, und das ist ja auch ein Zitat aus 5. Mose 31, Vers 6 und Psalm 118 können wir das lesen in Vers 6, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen, der Herr ist mein Helfer. Also die Jesuspräsenz erzeugt Sorgenfreiheit. Jesuspräsenz erzeugt Sorgenfreiheit. Ein sechster Erweis, dass Jesus in der Mitte arbeitet, der Gemeinde, in meinem persönlichen Leben auch, ist, gedenkt der Lehrer. Dieses sechste Zeugnis der Gnade und zugleich auch Sicherheit durch Jesus Christus soll in dieser hebräischen und überhaupt in der Gemeinde zeigen, dass die Zuwendung Gottes so persönlich zu den Erlösten ist, dass in ihrer Mitte einfache Menschen mit der Gabe der Austeilung des Wortes Gottes begabt sind. Gedenkt der Lehrer, nehmt die Lehre durch den, dem die Gabe gegeben ist, an. Wir wissen, dass die studierten Pharisäer gesagt haben über die Jünger, das sind doch ungelehrte Leute. Oder als der geheilte Blinde immer wieder befragt worden ist, wie er sehend wurde, sprach er von der Freude, durch Gottes Kraft gesegnet werden zu können. Und sie sagten, du lehrst uns, du bist so ganz in Sünden geboren. Und das geht auch mitten in der Gemeinde oftmals so. Kompetenz liegt nicht in den natürlichen Begabungen des Bruders oder der Schwester, sondern darin, was der Herr ihm gibt. Und manchmal, und da freue ich mich so, sind es die Schwächsten in der Gemeinde, durch die der Herr redet. Und da muss man hinhören. Ich habe immer einen Bruder vor Augen, für den ich besonders dankbar bin, wenn er für mich betet. Es gibt viele, die für mich beten, aber bei dem bin ich besonders dankbar. Er ist einfach, er ist schlicht und man hört, seine Gebete sind aufrichtig und ehrlich. Man verspürt richtig, dass Gott ihn hört. Und wenn er für mich betet, bin ich einfach dankbar. Gott redet durch die einfachen Gefäße. Deswegen gedenkt eurer Lehrer, haben wir hier gelesen, die der Herr in der Mitte der Gemeinde begabt. Was in den Augen der Hochgestellten oder der Pharisäer unmöglich erschien, das hat der Herr bewirkt. Das ist ein lebendiges Zeugnis in der Gemeinde. Das wirkt Vertrauen, Gehorsam und Vollmacht, das Wort Gottes zu hören und darauf eingehen zu können. Das Wort dieser Lehrer, die Gott begabt hat, und das Leben, darf ein nachahmendes Beispiel werden. Ich lese uns das nochmal aus dem Hebräerbrief. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Also nicht an die Lehrer, die nach Menschenkopf irgendetwas aussagen über das Wort Gottes. An die brauchen wir nicht denken. Sondern nur an die denken, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Die sich selber hinter das Wort Gottes gestellt haben und sagen, das sagt der Herr. An die denkt. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Wo das getan wird in einer Gemeinde, ist die Kraftwirkung Gottes vorhanden. Der Erweis, dass der auferstandene Jesus unter ihnen wirkt. Vertrauensvolles Leben und Handeln in der Annahme der gegenseitigen Ergänzung im Blick auf die ausgeteilten unterschiedlichen Gaben, das zeugt dann von wahrer Präsenz, das heißt Gegenwart Gottes. In 1. Korinther 12, 12 und weitere steht ja dann auch, dass Gott zuteilt, wem er will und was er will. Keiner kann sich was aneignen, keiner kann sich was erlernen und anstudieren, sondern er kann nur begabt werden. Und wer es auch ist, auf den soll geachtet werden, denn der von Gott Begabte gibt das weiter, was Gott sagt. Das zeichnet eine segensreiche und zeugnishafte Gemeinde aus. Und der siebte Punkt des Gnadenerweises, wenn Jesus in der Mitte der Gläubigen wirkt, ist Festigkeit in der Gnade, Sicherheit. Jesus gestern und heute, lasst euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umtreiben. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Das geschieht durch die Gnade, nicht durch Satzungen, also durch Speisen steht hier, nicht durch Gesetze. Da wird das Herz nicht fest. Der eine, der isst Kraut, der andere, der isst Fleisch. Und wenn man sich daran an die Speisegebote hält, hat man immer noch kein festes Herz im Glauben. Sondern nur allein durch die Gnade. Das ist auch ein Erweis in der Gemeinde Jesu. Dieses siebte Zeichen in der Gemeinde, dass Jesus der Messias ist, erzeigt sich also in der Sicherheit, das wahre Heil gefunden zu haben. Gewissheit der Sündenvergebung zu haben, das ewige Leben geschenkt bekommen zu haben und in der Zukunft bei Gott sein zu dürfen. Das heißt, Ruhe gefunden zu haben in der Seele. Das zeichnet lebendige Gemeinde aus. Das bedeutet ja auch, nicht mehr auf andere und fremde Lehren hören zu müssen. Ich muss zum Beispiel fremde Lehren nicht mehr sezieren oder nicht mehr prüfen, was falsch ist. Das muss ich nur, wenn ich nicht gewiss bin, dass das, was ich habe, das Richtige ist. Dann fange ich an zu prüfen, woanders. Aber wenn ich das habe, was richtig ist, dann brauche ich gar nicht mehr loszugehen und was prüfen. Warum will ich denn was prüfen? Ich brauche doch dann nichts anderes mehr. Wenn ich es prüfen will, dann mache ich mich höchstens auf, anderen ihre falschen Wege nachweisen zu wollen. Das hindert mich aber im lebendigen Glaubensleben. Ich soll dem leben, was mir geschenkt ist. Ruhe gefunden in der Seele. Ich brauche nicht mehr auf fremde Lehren zu hören, ich muss auch sie nicht mehr prüfen, weil ich durch den Heiligen Geist gewiss bin, dass ich die Lehre Christi habe. Nicht mehr prüfen zu müssen, ob dieser oder jener eine rechte Lehre hat oder dies eine rechte Lehre ist, ist nicht mehr nötig, weil wir das Rechte gefunden haben. Deswegen, manche laufen ja von einer Gemeinde zur anderen. Sie geben einfach nur zu, dass sie noch nicht zur Ruhe gekommen sind. Sie geben zwar vor, eine richtige Gemeinde zu suchen, aber dabei sind sie nicht richtig. Sie haben Unruhe. Und deswegen laufen sie von einem zum anderen und prüfen alles Mögliche. Hätten sie Ruhe, hätten sie den festen Stand in Christus an dem Ort, den er ihnen zugewiesen hat. Und da braucht man nicht mehr weichen. Ja? Deswegen braucht man sich nicht mehr hin und her wiegen zu lassen von dem und von dem und von das, der Sache und jener Sache. Wir wissen nämlich, und das schreibt Johannes, und das möchte ich uns zum Schluss auch noch sagen, er spricht hier von einem fünffachen Wissen. Das haben wir doch im Herzen. Da müssen wir gar nichts anderes mehr suchen. Wir wissen, 1. Johannes 3,14, dass wir vom Tod zum Leben gekommen sind. Punkt. Das wissen wir. Wir sind im Leben. Was wollen wir denn noch prüfen? Ob wir noch woanders Leben finden? Nein. Wir wissen, dass wir im Leben sind. Also Prüfung nicht mehr nötig woanders, nicht mehr nachfragen, könnte ich da vielleicht Leben haben? Ich habe es ja. Sonst, wenn ich erst nachfrage, ob es noch eine andere Form des Lebens gibt, dann werde ich schwankend hin und her wiegen lassen von fremden Lehren. Entweder habe ich's oder ich habe es nicht. Habe ich's, dann brauche ich nicht mehr nach anderem Leben Ausschau zu halten. Wir wissen, 1. Johannes 5,15, dass Gott uns hört. Und weil wir das wissen, brauchen wir nicht mehr irgendein anderes Gehör zu suchen oder ein anderes Verständnis durch andere zu suchen. Wir wissen, dass Gott uns hört. Wir wissen, dass wir auch eine gesicherte Zukunft haben. Ich lese uns mal 1. Johannes 5, 18 und dann Vers 19 und 20, dreimal hintereinander dieses Wissen, dieses Bewusstsein wird hier angesprochen. Wir wissen, dass wir von Gott sind. Also brauchen wir nicht mehr suchen. Wir brauchen uns nicht mehr durch andere Ansprachen hin und her wiegen zu lassen oder prüfen, ob wir vielleicht dort besser von Gott wären. Nein, wir wissen, wir sind von Gott. Vers 20, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, dass wir erkennen den Wahrhaftigen. Den Sinn haben wir, wir brauchen nicht mehr woanders suchen. Das wissen wir, denn wir sind in dem Wahrhaftigen, wir sind in seinem Sohn Jesus Christus. Mehr brauchen wir nicht, das ist Sicherheit. Wir wissen in Vers 18, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Brauchen wir uns also auch nicht mehr woanders beraten zu lassen? Wir wissen das. Wir haben das ganze Wissen in uns und sollen Jesus nun zulassen, dieses Wissen im Heiligen Geist pulsieren zu lassen, dass es lebendig wird und dass es dann zu einem Segen, zur Segensausstrahlung für die Mitgeschwister wird, an dem Platz, wo Gott uns hinstellt. Niemand darf an einem eigenerwählten Platz stehen, immer nur da, wo Jesus uns hingestellt hat, da müssen wir bleiben. Zum Segen für die Glaubensgeschwister und zum Zeugnissegen in dieser Welt. Denn Jesus Christus, gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Er ist der Unwandelbare. Das Wissen lässt uns also immer fest sein gegen jeden falschen Einfluss. Wir brauchen uns mit dem Falschen nicht mehr abzugeben, sondern wir wissen, wo wir hingehören und da bleiben wir einfach. Die hebräische Gemeinde hat dieses Wissen zeitweilig verlassen und versuchte sich neu zu orientieren oder wieder zu orientieren am Alten. Und deswegen kam eine große Unruhe auf. Und so ist es manchmal dann auch in den örtlichen Gemeinden. Sie sollten das Wissen, was sie durch den Heiligen Geist bekommen haben, neu zulassen, dann ist Jesus Christus auch da und führt von einer Klarheit zur anderen. Die größte Sicherheit, die ein Mensch überhaupt haben kann.